Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Die Bundesanwaltschaft klagt an, zwei Flüchtlinge sollen von der Schweiz aus für das Terrornetzwerk Al-Qaida gearbeitet haben. Historiker Eric Hobsbawm ist tot.
Capitalism developed a sort of pathological degeneration.
Von einem degenerierten Kapitalismus spricht er da, der progressive Fremdkörper in einer altmodischen angelsächsischen Historikerzunft. So drückt es unser Korrespondent aus. Dann unser Schwerpunkt zu Hugo Chavez, der Herzen. Venezuelas Wahlkampf fährt in die Hüfte, aber getanzt wird auf blutigem Boden. Und Ed Reyes ist anders.
Definitely not Obama. I mean, he's messed this whole country up. I don't think he'll get back in office. I don't want him back in office.
Er ist Latino in Pueblo und wählt nicht Obama. Unsere Swing State-Serie führt uns heute nach Colorado. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zwei Brüder aus dem Irak sollen von der Schweiz aus islamistische Terrorpropaganda im Internet betrieben haben, im Namen von Al-Qaida. Nun hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen die beiden Männer erhoben, wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation mit terroristischer Zielsetzung. Elmar Plotzer.
Die beiden Brüder, zwei aus dem Irak stammende Kurden, waren anerkannte Flüchtlinge in der Schweiz. Aber laut Ermittlungen der Bundesanwaltschaft haben sie von der Schweiz aus aktiv in einer Terrororganisation mitgearbeitet, die zur Unterstützung des Al-Qaida-Netzwerks gedacht war. Demnach hat vor allem der ältere der beiden Brüder eine wichtige Rolle gespielt. Er soll eng mit dem Al-Qaida nahestehenden Extremistenführer Mullah Krekar zusammengearbeitet und innerhalb der neu gegründeten Terrorgruppe verschiedene Schlüsselfunktionen innegehabt haben. So habe er deren Internetseite betrieben, um Propaganda zu machen für die Ideen von Al-Qaida, aber auch um in den Foren und Chatrooms neue Mitglieder anzuwerben. Außerdem habe er Kontakte gehabt zu anderen terroristischen Gruppen, die im Irak aktiv sind. Seinem jüngeren Bruder wird vorgeworfen, er habe auf der Internetseite der neuen Organisation regelmäßig gewaltverherrlichende Texte geschrieben und auch Botschaften der Al-Qaida-Führer Osama bin Laden und Ayman al-Zawahiri verbreitet. Die Bundesanwaltschaft wirft den beiden Brüdern vor, sie hätten einen Großteil ihrer Zeit in den Dienst der extremistischen Organisation gestellt. Die beiden Iraker müssen sich jetzt vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona verantworten. Die Bundesanwaltschaft beurteilt den Fall als sehr bedeutsam. Schließlich spiele das Internet für den islamistischen Terrorismus eine immer größere Rolle. Die Ermittlungen seien aufwendig gewesen und hätten sich über mehrere Jahre hinweggezogen. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. Trotzdem hat das Bundesamt für Migration in der Zwischenzeit den beiden Brüdern das Asylrecht und den Flüchtlingsstatus aberkannt. Dagegen wehren sich die Männer aber mit einer Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht.
Inlandredaktor Elmar Plotzer. Und jetzt geht's nach Deutschland in den Nachrichten mit Andi Lüscher.
Dort hat der Vorstand der SPD Per Steinbrück wie erwartet als Kanzlerkandidaten nominiert. Die Nominierung fiel einstimmig aus. Der frühere deutsche Finanzminister wird damit in rund einem Jahr als Herausforderer von Kanzlerin und CDU-Politikerin Angela Merkel antreten. Nach seiner Nominierung hat Steinbrück vor seinen Parteikollegen erneut die aktuelle deutsche Regierung attackiert. Zudem bekräftigte er seine Kritik am geplanten Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz. Im Strafverfahren gegen den ehemaligen SVP-Nationalrat Bruno Zuppiger hat die Zürcher Staatsanwaltschaft Anklage erhoben, wegen Veruntreuung. Sie beantragt dem Bezirksgericht Zürich eine bedingte Freiheitsstrafe von 13 Monaten. Mit angeklagt ist auch ein Mitarbeiter der Firma Zuppiger und Partner. Die Beschuldigten haben gestanden, bei der Abwicklung eines Erbnachlasses einer verstorbenen Mitarbeiterin insgesamt 240.000 Franken veruntreut zu haben. Wegen der Geständnisse kann ein sogenannt verkürztes Verfahren angewandt werden. Die Anklageschrift wird dem Gericht bereits in Form eines Urteilsvorschlages unterbreitet. In der Eurozone waren Ende August 18,2 Millionen Menschen arbeitslos. Das entspricht einer Rekordarbeitslosenquote von 11,4% für die 17 Staaten mit dem Euro als Zahlungsmittel. Wie die EU-Statistikbehörde meldet, gab es in den Euro-Ländern im August 34.000 Arbeitslose mehr als noch im Juli. Der luxemburgische Stahlkonzern ArcelorMittal schließt seine Hochöfen in Florange in Lothringen. Das Unternehmen orientierte die Gewerkschaften, etwa 600 der insgesamt 2.500 Angestellten in Florange würden ihre Stelle verlieren. ArcelorMittal gibt der Regierung gemäß Informationen der Gewerkschaften 60 Tage Zeit, allenfalls einen Käufer für die Hochöfen zu finden. Die beiden Hochöfen laufen wegen fehlender Nachfrage bereits seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Fast alle großen Deutschschweizer Bezahlzeitungen haben im laufenden Jahr an Auflage verloren. Das zeigen die neuesten Zahlen der WEMF AG für Werbemittelforschung. Prozentual den größten Rückgang verzeichnet die Basler Zeitung. Sie büßte 12% ein. Die Auflage steigern konnte die NZZ am Sonntag. Bei den Gratiszeitungen konnte der Blick am Abend seine Auflage erhöhen. Bei 20 Minuten gab es zwar einen leichten Rückgang mit über 495.000 Exemplaren, bleibt das Pendlerblatt aber die auflagestärkste Zeitung in der Schweiz. Die Auflagezahlen beruhen auf der Selbstdeklaration der Zeitungen. Eric Hobsbawm, einer der führenden Historiker des 20. Jahrhunderts, ist tot. Er starb nach langer Krankheit 95-jährig in einem Londoner Spital. Der Wissenschaftler und deklarierte Marxist verstand es, Wirtschaftsgeschichte, Sozialgeschichte, politische Geschichte und Kulturgeschichte in komplexen Überblickswerken miteinander zu verknüpfen. Schweizer Unternehmen sollen nicht mehr mit Nahrungsmitteln spekulieren dürfen. Das fordern die Jungsozialisten und verschiedene Hilfswerke. Sie haben eine entsprechende Volksinitiative vorgestellt. Demnach soll es künftig verboten sein, Geld in Finanzprodukte anzulegen, die sich auf Nahrungsmittel beziehen. Das Verbot richtet sich insbesondere gegen Banken und Unternehmen, die im Rohstoffhandel tätig sind. Wer mit Nahrungsmitteln spekuliere, mache Gewinn auf Kosten der Ärmsten. Nach der Feuersbrunst in einem historischen Markt der syrischen Stadt Aleppo greifen die Brände offenbar auf andere Teile der Altstadt über. Dies berichten Oppositionskreise. Rebellen sprechen von anhaltenden Kämpfen in den engen Gassen. Sie behaupten, 90% der Altstadt Aleppos unter ihre Kontrolle gebracht zu haben. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.611 Punkten plus 1,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.583 Punkten plus 1,1%. Der Euro wird zu 1.2096 gehandelt, der Dollar zu 93,78 Rappen. Das Wetter? Am Abend und in der Nacht gibt es im Süden und in Graubünden einzelne Schauer. Morgen ist es im Norden zunehmend sonnig bei 17 Grad, im Süden ziemlich sonnig bei 21 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Das Venezuela von Hugo Chavez, blutiger denn je, ein Schwerpunkt vor der Präsidentenwahl. Die Juso-Initiative gegen Spekulation mit Essen bringe wenig.
Man kann nicht den Welthandel, die Börsen aus einer schweizerischen Perspektive beurteilen. Das ist einfach außer den Verhältnissen, die da eine Rolle spielen.
Meint Agrarwissenschaftler Peter Rieder. Die Analyse von zwei Jahrhunderten, ein Nachruf auf Historiker Eric Hobsbawm. Live fast, die young, einer schillernden, sagen wir mal, Persönlichkeit zum 30. Und schließlich
Swing States, wo sich die US-Wahlen entscheiden.
Zum Beispiel in Colorado, wieso Latinos eigentlich Republikaner sind, die demokratisch wählen. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, und zwar unter deres.ch. Zuerst geht's jetzt nach Deutschland. Der Name begleitet uns jetzt im deutschen Wahlkampf, Peer Steinbrück. Einstimmig hat ihn der Vorstand der SPD heute zum Kanzlerkandidaten gekürt. Danach hat sich Steinbrück erstmals in dieser Funktion zum bevorstehenden Kampf ums Kanzleramt und zu Sachfragen geäußert. Und ja, auch zum Steuerabkommen mit der Schweiz. Kasper Selk vom Tag der Wahl in Berlin.
Einstimmige Unterstützung, keine Enthaltungen. Das heißt, dass auch der linke Parteiflügel der SPD sich hinter die Kandidatur Steinbrücks gestellt hat heute Morgen. Das war auch schon anders bei der SPD und das kann noch wichtig werden in den kommenden Monaten. Steinbrück sagte, er habe nicht die Absicht, jetzt gleich mit dem Wahlkampf loszulegen. Schließlich dauere es noch ein Jahr bis zur Wahl. Aber wenn er beginne, werde es ein lebendiger Wahlkampf sein. Der bekanntermaßen hart auftretende Rhetoriker kündigte an,
es soll kein langweiliger Wahlkampf sein. Es muss kein lustloser Wahlkampf sein. Vielleicht ist sogar eine der besten Angriffswaffen bezogen auf politische Kontrahenten, eher den Witz und gute Bilder zu gebrauchen, als nur frontal zu schlagen.
Wie er das meint, konnte man bei seiner Abrechnung mit der Regierung Merkel hören. Die Regierungskoalition zeige ein Bild des Chaos. Darüber throne, durchaus präsidentiell und nicht unkompetent, die Kanzlerin. Deren Rolle komme ihm aber vor, wie es ein Parteikollege einmal beschrieben habe.
Er hat gesagt, ich bin gerne in einem Flugzeug mit Frau Merkel. Sie kann dieses Flugzeug auch fliegen. Mechanisch ist das alles tipptopp. Technisch beherrscht sie exzellent dieses Flugzeug. Aber ich weiß nicht, wo ich mit ihr lande.
Und auf die Frage, ob er nicht zu arrogant, zu selbstbewusst herüberkommen werde, erläuterte Steinbrück, wie er auftreten wolle.
Nicht überheblich, aber ja, selbstbewusst ja. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Kanzlerkandidaten, der nicht selbstbewusst wäre. Ich meine, können Sie sich jemanden vorstellen, der Kanzlerkandidat ist und der nicht die Macht haben will? Ja? Na, dann erleben Sie gerade einen gewissen Wandel in der Aufstellung von Kanzlerkandidaten.
Selbstverständlich stellten wir ihm auch die Frage, wie es mit dem Steuerabkommen weitergehe, wenn er das Sagen bekäme.
Ich bin dankbar dafür, dass die Schweiz mich seit meinen wortkräftigen Bildern mehrmals hat einreisen lassen. Noch wichtiger ist gewesen, dass sie mich auch immer wieder hat ausreisen lassen. Und in den vielen Gesprächen habe ich aus meiner Meinung kein Hehl gemacht, dass dieses deutsch-schweizerische Steuerabkommen so viele grundsätzliche Fehler hält, dass ich meiner Partei nicht empfehlen kann, zuzustimmen. Und dabei bleibe ich.
Denn, so Steinbrück, hier gehe es um Gerechtigkeit der Mehrheit von Deutschen gegenüber, die ihr Geld nicht am Fiskus vorbeikriegten und es ehrlich versteuerten. Es gehe hier nicht um die Souveränität der Schweiz, sondern um die Souveränität Deutschlands, seine Steuergesetze auch durchsetzen zu können.
Deshalb ist dieses Thema der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug nicht nebensächlich aus sozialdemokratischer Sicht.
Eine klare Ansage, respektive Absage, des neuen Kanzlerkandidaten.
Deutschland-Korrespondent Kasper Selk. Urlaub in Venezuela, womöglich noch ein Besuch in der Hauptstadt Caracas, das empfiehlt sich nicht, viel zu gefährlich, sagt selbst das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten. Dabei hat Venezuela ohnehin viele Probleme. Eine exorbitante Teuerung, ein marodes Gesundheitssystem und eben obendrauf als Schlimmstes noch diese enorme Gewalt. Unser Korrespondent erklärt gleich, wo das Land steht vor der Präsidentenwahl nächsten Sonntag. Doch zuerst berichtet er über die gefährlichste Stadt der Welt, aus der gefährlichsten Stadt der Welt, Ulrich Achermann aus Caracas.
An einzelnen Wochenenden werden bis zu 70 Tote ins Leichenschauhaus von Caracas gebracht. Auch heute herrscht wieder viel Betrieb. Eine Familie ist da, um den Leichnam des Sohnes zu identifizieren. Der 30-Jährige war drogenabhängig. Er hatte als Bettler auf der Straße gelebt und wurde in einem Streit erstochen. Und dann steht etwas verloren noch Miguel Velasquez herum, in der einen Hand den Motorradhelm, in der anderen eine Mappe. Ein völlig gebrochener Mann.
Siempre me libré como realmente, pues bueno, un suéter, un bolso, que era el único que identificaba. Y bueno, bolso hay mucho, suéter hay mucho.
Gestern hätten sie Nairebit gefunden, seine 15-jährige Tochter, tot. Beide Hände und ein Fuß fehlten. Die Verwesung war bereits so schlimm, dass ihm die Polizei verbot, seine Tochter ein letztes Mal zu sehen, klagt er. Wahrscheinlich eine Vergewaltigung.
Sí, supe que era mi niña y bueno, aquí estoy. Verdad, realmente, bueno, lo que estoy pidiendo es justicia, Dios mío. Lo que pido es que esto no quede impune.
Dieses Verbrechen darf nicht ungesühnt bleiben, das ist alles, was ich verlange, sagt Velasquez mit zitternder Stimme zu den Reportern. Die Chance, dass die Täter gefunden, vor Gericht gestellt und verurteilt werden, ist in Venezuela minim. Von 100 Morden würden 92 nie aufgeklärt, weiß Gewaltforscher Roberto Briceño.
Digamos que la tasa que está reconocida incluso en los informes de Naciones Unidas en este momento para Caracas es de 122.
Mit 122 Toten pro 100.000 Einwohner ist Caracas die gefährlichste Hauptstadt der Welt. Und die meisten Verbrechen sind Raubmorde. In den 13 Jahren unter Hugo Chávez habe sich die Zahl der Tötungsdelikte in Venezuela vervierfacht. 150.000 Menschen sind in dieser Zeit bei Gewalttaten ums Leben gekommen, mehr als die Stadt Bern Einwohner hat. Statistisch ist Venezuela um ein Vielfaches gewalttätiger als beispielsweise Kolumbien, wo ein Bürgerkrieg tobt, oder Mexiko, wo ein Drogenkrieg wütet. Denn der linke Präsident weigert sich, die Polizei repressiv einzusetzen. Dies würden nur rechtsgerichtete oder Militärregierungen machen. Wirtschaftliche Anreize zu schaffen, damit die Zivilisten ihre Waffen abgeben, ist dem bolivarischen Revolutionär auch keine vordringliche Aufgabe. Dazu ist Chávez selbst noch ein schlechtes Vorbild. An Recht und Gesetz vorbei rüstet er die militantesten seiner Anhänger mit Waffen aus. Und seine Praxis, privaten, entschädigungslos Firmen, Farmen oder Ländereien wegzunehmen, sind auch keine Einladung an die Venezolaner, sich an Rechts- und Sozialnormen zu halten.
Hugo Chávez will die Polizei also nicht für mehr Sicherheit einsetzen, obwohl Venezuela enorm leidet unter der Gewalt. Fragt sich, ob ihm das nicht schadet bei der Präsidentenwahl nächsten Sonntag. Ich sprach mit Ulrich Achermann und wollte zuerst wissen, kann Chávez nicht oder will er nicht für mehr Sicherheit sorgen?
Ich glaube, es ist beides der Fall. In Caracas hat mir das jemand so erklärt und ich glaube, ganz gut auf den Punkt gebracht. An 3 Tagen in der Woche ist Chávez die Regierung und an den darauffolgenden 4 Tagen macht er Revolution.
Was ist denn der Grund für diese riesige Alltagsgewalt, die Sie vorhin beschrieben haben? Armut allein kann es ja nicht sein.
Nein, ganz bestimmt nicht. Da hat Venezuela ja Fortschritte erzielt unter Chávez. Die Armut hat sich etwa halbiert. Und im Übrigen sind es wohl verschiedene Faktoren, die da mitspielen, eben, dass Chávez seine Polizei nicht repressiv oder repressiv genug einsetzen will. Und selbstverständlich spielt Chávez natürlich auch eine schlechte Rolle als Vorbild, wenn er seinen Leuten Waffen verteilt oder Leute enteignet, entschädigungslos. Und das eben alles an Recht und Gesetz vorbeimacht.
Chávez hat ja dennoch auch einiges bewirkt in Venezuela. Was konkret hat er erreicht in seiner Zeit?
Seine große Leistung ist ganz bestimmt die soziale Versorgung der Armen in Venezuela, die es da haufenweise gibt. Die Missionen sind da das wichtigste Stichwort und unter Mission ist zu verstehen, medizinische Grundversorgung in den armen Vierteln, das geht weiter über Supermärkte und zu einem sehr, sehr vielfältigen Bildungsangebot. Da macht Chávez wesentlich mehr als jeder andere Präsident in Lateinamerika. Und gleichzeitig macht er natürlich eben auch Folgendes, er baut Demokratie und er baut Rechtsstaat ab. Die Gewaltentrennung gibt es nicht mehr in Venezuela. Die Justiz und die Regierung sind irgendwie zusammengeschaltet. Und das trägt Chávez natürlich große Kritik ein von allen Seiten.
Jetzt ist nächsten Sonntag diese Wahl. Wie gefährlich kann ihm sein Herausforderer werden, dieser 40-jährige Gouverneur Enrique Capriles?
Ich glaube, für die bürgerliche Opposition gibt es jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, Chávez an den Urnen von der Macht zu verdrängen. Ob das dann wirklich stattfindet und eintritt, das ist schwer vorauszusagen. Ich habe den Eindruck, Chávez selbst ist noch immer leicht im Vorteil, aber die Möglichkeit, dass es zum Machtwechsel kommt, die gibt es.
Was, wenn Chávez tatsächlich nicht mehr gewählt wird, weg ist als Präsident in Venezuela? Dann kommt ja ein ganzes Machtgefüge in Lateinamerika ins Wanken. Er ist ja sehr einflussreich, hat Einfluss auf Kuba, auf Nicaragua. Was passiert dann?
Ja, das wäre dann für einige Länder in Lateinamerika die Stunde der Wahrheit. Am stärksten würde es Kuba betreffen, wohin Chávez jeden Tag etwa 130 Fass Öl schickt und damit so ein bisschen die Lebensversicherung des Castro-Regimes spielt. Aber auch andere Länder wären betroffen. Nicaragua gehört dazu. In Südamerika sind es Ecuador und Bolivien. Und da würde die Regierungen wahrscheinlich in ernsthafte Schwierigkeiten kommen, wenn sie plötzlich nicht mehr mit dem Geld aus Caracas rechnen könnten.
3 Tage Präsident, 4 Tage Revolutionär, haben Sie gesagt. Und dabei ist Chávez ja krank. Er hat Krebs, war deshalb auch lange in Kuba für eine Chemotherapie. Ist er überhaupt fähig, nochmals eine Legislatur anzuhängen?
Das müsste eigentlich er selbst oder seine Ärzte in Kuba beantworten. Ich habe Chávez in Caracas jetzt einmal aus der Nähe gesehen. Er macht einen recht guten Eindruck. und zeigt dabei aber doch, dass er leicht handicapiert ist, denn wenn er vor seinen Anhängern auftritt, dann folgen hinterher immer längere Pausen und auch aus seinen Reden kann man schließen, dass es ihm nicht so gut geht. Sie sind viel weniger angriffig und sie sind viel weniger aggressiv geworden als früher.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. Wenn der Mais an der Börse landet statt auf dem Teller, dann ist das ein spannendes Spiel für die Spekulanten. Aber für viele Menschen heißt das mehr oder weniger Hunger, schlechtere oder bessere Überlebenschancen. Entwicklungsorganisationen machen die Börsenspekulationen schon lange für die hohen Nahrungsmittelpreise mitverantwortlich. Die Schweizer Jungsozialisten lancieren jetzt eine Initiative, um dieser Art von Spekulation in der Schweiz ein Ende zu setzen. Ob das was hilft? Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Spekulation mit Nahrungsmitteln ist kein neues Phänomen. Schon im 19. Jahrhundert wurde an den Rohstoffbörsen rege mit Mais oder Weizen gehandelt. Die Bauern verkaufen ihre Ernte zu einem bestimmten Preis, noch bevor sie eingefahren ist. So können sie sich gegen Preisschwankungen absichern. Daneben gibt es auch Börsenhändler, die weder an Mais noch an Reiskörnern interessiert sind, sondern nur Wetten auf die Preisentwicklung abschließen und sich dadurch einen Gewinn erhoffen. Der Anteil dieser reinen Finanzspekulation mit Nahrungsmitteln hat massiv zugenommen. Und dies sei ein großes Problem, erklärt Agrarexperte und Professor an der Universität Bonn, Joachim von Braun.
Die Preise sind nicht nur hoch, sondern sie haben zunehmend angefangen zu schwanken. Und viel öfter als früher haben wir auch hohe Preisspitzen.
Börsenhändler wie Banken oder Fonds würden mit ihren Wetten die Preise in die Höhe treiben, auf Kosten der Armen in den Entwicklungsländern.
Denn die können sich kurzfristig an diese Preisschwankungen nicht anpassen. Und für die bedeutet Preisschwankung eben, insbesondere wenn sie drastisch nach oben geht, eben auch drastische Verstärkung des Hungers.
Da sie sich weniger Lebensmittel leisten können. Viele Entwicklungsorganisationen, aber auch die Weltbank, haben in jüngster Zeit auf diese negativen Auswirkungen aufmerksam gemacht. Die Schweizer Jungsozialisten fordern nun ein Verbot der reinen Finanzspekulation mit Mais oder Weizen. Juso-Präsident David Roth.
Wir wollen die Spekulation aus diesem Markt drängen. Das heisst, dass nur noch jene mit an den Börsen mit Essen handeln können, die eben direkt damit zu tun haben. Das sind die Produzenten und das sind die Verarbeiter.
Alle anderen, also Banken, Versicherungen oder andere Kapitalanleger mit Sitz in der Schweiz, sollen laut Initiative nicht mehr an den Rohstoffbörsen spekulieren dürfen. Allerdings ist die Abgrenzung zwischen reinem Gewinnstreben und realem Handel in der Praxis schwierig. Dies ist mit ein Grund, warum Peter Rieder, emeritierter Professor für Agrarwissenschaft der ETH Zürich, nichts von einem Verbot hält. Zudem sei der weltweite Rohstoffhandel eine Nummer zu gross für eine Schweizer Volksinitiative.
Das ist vielleicht von diesen Leuten gut gemeint, aber wird letztlich wirkungslos bleiben. Denn man kann nicht den Welthandel, die Börsen, aus einer schweizerischen Perspektive beurteilen. Das ist einfach außer den Verhältnissen, die da eine Rolle spielen.
Das Mais- und Weizenfinanzgeschäft würde bei einem Handelsverbot einfach ins Ausland abwandern. Agrarexperte Peter Rieder bestreitet ganz grundsätzlich, dass reine Finanzspekulationen langfristig zu steigenden Preisen führen. In der Fachwelt ist dieser Zusammenhang tatsächlich umstritten.
Meine Schlussfolgerung ist, dass eigentlich die Spekulation überhaupt nicht das Problem für die Welternährung ist.
Viel entscheidender seien Missernten, zum Beispiel wegen Dürre wie zurzeit in den USA oder auch Exporteinschränkungen eines Landes mit großer Getreideproduktion wie Russland.
Das wäre falsch, wenn man meint, dass man wegen diesen Börsentransaktionen, die da hier stattfinden, man irgendwo das Weltagrarproblem lösen könne.
Um den Welthunger zu bekämpfen, so ETH-Professor Rieder, brauche es deshalb vielmehr eine transparente Agrarpolitik mit offenen Märkten. Trotzdem wird in der EU, aber auch in den USA zurzeit darüber diskutiert, die reine Finanzspekulation an den Rohstoffbörsen einzuschränken. Mit der neuen Verbotsinitiative der Jungsozialisten muss sich nun auch die Schweizer Politik darum kümmern.
Mit dem Beitrag von Monika Zumbrunn ist es 18.24 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit einem scharfsinnigen Beobachter eines ganzen Jahrhunderts. Dem neuen Freihandelsabkommen der Schweiz mit Hongkong. Dann dreht es sich um die CD und es geht um Latinos. Ihre Stimmen sind besonders begehrt im US-Wahlkampf. Heute in den frühen Morgenstunden ist der marxistische Historiker Eric Hobsbawm in London im Alter von 95 Jahren gestorben. Hobsbawm war nicht nur der brillante Analytiker des 19. Jahrhunderts, sondern auch ein Zeitzeuge des 20. Jahrhunderts und ein leidenschaftlicher Jazzkritiker. Trotz dieser Fülle seiner Interessen und Talente erntete der große Gelehrte nicht nur Lob. Martin Aliot mit einer Würdigung.
Capitalism developed a sort of pathological degeneration of the Adam Smith line.
Der Kapitalismus sei seit Adam Smith im 18. Jahrhundert krankhaft degeneriert, indem er das Konzept der Verantwortung gänzlich leugnete.
Because all good results, such as they were, would arise from the operations of the free market, provided the free market were left completely free.
Alle Früchte des Kapitalismus erwüchsen demnach ausschließlich aus dem Spielball freier Märkte, vorausgesetzt, dass diese Märkte wirklich frei blieben. Das war die Summe eines Lebens als engagierter Zeitgenosse, druckreif ausgesprochen vom damals schon über 94-jährigen Eric Hobsbawm in einem Interview mit der BBC. Dass dieses puristische Verständnis des Kapitalismus inzwischen höchstens noch in den Elfenbeintürmen neokonservativer Ideologen gepflegt wird, ist den Aussagen des Marxisten nicht zu entnehmen. Hobsbawm wurde Kommunist, bevor er Marxist wurde. Er war in Wien zur Welt gekommen. Seine jüdischen Eltern hießen Obstbaum und Grün. Nach deren frühem Tod besuchte er das Gymnasium in Berlin und wurde dort als Mitglied des Sozialistischen Schülerbundes Zeuge der Machtergreifung durch die Nazis. In seinen Erinnerungen schreibt Hobsbawm:
Die Monate in Berlin machten einen lebenslangen Kommunisten aus mir. Oder zumindest einen Mann, dessen Leben ohne das politische Projekt, dem er sich als Schuljunge verschrieben hatte, seinen Charakter und seine Bedeutung verlieren würde, auch wenn das Projekt nachweislich gescheitert ist und, wie ich heute weiß, scheitern musste.
Über sein damaliges Selbst schreibt er:
Menschen interessierten ihn anscheinend nicht besonders, weder einzeln noch als Gesamtheit. Auf jeden Fall weitaus weniger als Vögel.
Schon 1933 siedelte Hobsbawm nach Cambridge um, wo er sich zum Historiker und Intellektuellen ausbilden ließ. Seine Bücher über das von ihm so benannte lange 19. Jahrhundert, über den Zeitraum also von 1789 bis 1914, begründeten seinen Ruhm. Zum einen lag dies an seiner Gelehrsamkeit und seinem scharfen analytischen Verstand. Zum anderen aber war Hobsbawm ein progressiver Fremdkörper in einer altmodischen angelsächsischen Historikerzunft, die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte damals weitgehend mit Verachtung strafte. Hobsbawm stand mit seiner Perspektive auf den Schultern französischer Historiker und die wurden in Cambridge nicht zur Kenntnis genommen. Allein das 19. Jahrhundert eignete sich weit besser für die Erschließung durch Hobsbawms Rüstzeug als das 20., mit dem er, der so oft Zeitzeuge gewesen war, sich ebenfalls beschäftigte. Denn Hobsbawm war befangen. Nicht nur, weil er zeitlebens Mitglied der Kommunistischen Partei blieb, nicht nur, weil er sich den Gemeinsamkeiten von Kommunismus und Faschismus als totalitären Systemen hartnäckig verschloss, sondern auch, weil er den Nationalismus als treibende Kraft nicht wahrhaben wollte. Pikanterweise schreibt er im Vorwort zu seinen Memoiren:
Neben einem Glauben an die Vernunft und den Unterschied zwischen Tatsachen und Fiktionen ist das Bewusstsein von sich, das heißt die Fähigkeit, zu sich selbst auf Distanz zu gehen, eine notwendige Voraussetzung für alle, die sich als Historiker oder Sozialwissenschaftler betätigen.
Die Lebensgeschichte des Menschen Hobsbawm hat den Historiker Hobsbawm bisweilen daran gehindert, dieser Maxime nachzuleben. Trotzdem wehrte er sich zu Recht gegen den Vorwurf, er klammere sich an Strohhalme.
I'm not touching any straws because I'm pessimistic.
Er sei bloß Pessimist und erwarte für die nächsten 20 bis 30 Jahre stürmische Zeiten.
But I suspect that we are looking forward to a rather stormy period in the next 20, 30 years.
Eric Hobsbawm, der Historiker, ist heute früh mit 95 gestorben. Die Schweiz steht zwar etwas im Schatten von Exportweltmeister Deutschland, aber auch die Schweizer Wirtschaft ist stark auf Exporte ins Ausland ausgerichtet. Und damit das auch möglichst lange so bleibt, betreibt der Bund eine rege Freihandelspolitik, vor allem mit asiatischen Ländern. Ab heute gibt es ein neues Freihandelsabkommen, und zwar mit Hongkong. Evelyn Kobler weiß, was sich die Schweiz davon erhofft und wer davon am meisten profitiert.
Beim Stichwort Hongkong gerät Daniel Küng ins Schwärmen. Der Direktor der Exportförderorganisation OSEC weiß um die Bedeutung der Metropole für die Schweizer Unternehmen.
Ja, Hongkong ist für die Schweiz, für die Exportnation Schweiz ein wichtiges Zielland. Das ist inzwischen der drittgrößte Absatzmarkt in Asien, den wir haben. Eigentlich im ersten Semester dieses Jahres schon der zweitgrößte Absatzmarkt, direkt nach China.
Die Schweiz hat im letzten Jahr Güter für insgesamt fast 8 Milliarden Franken nach Hongkong exportiert und jedes Jahr werden es rund 20% mehr. Dort besonders gefragt sind Schweizer Luxusgüter. Sie machen 80% der hiesigen Exporte aus. Edelsteine, Edelmetalle und vor allem Uhren. Die landen aber nicht nur an den Handgelenken der Hongkong-Chinesen, vermutet Christian Etter, der im Auftrag des Bundesrates das Handelsabkommen mit Hongkong für die Schweiz und die anderen EFTA-Staaten mit ausgehandelt hat.
Hongkong ist ein Einkaufszentrum für die ganze südostasiatische Region. Und wohin dann diese Uhren verkauft werden, darüber bestehen keine Detailangaben.
Experten gehen davon aus, dass nicht nur die Luxusgüterbranche vom neuen Freihandelsabkommen mit Hongkong profitiert, sondern auch die Finanzbranche. Die Hoffnung ist, dass Banken über Kontakte und Kooperationen in Hongkong nach und nach auch Zugang zu China bekommen. Freihandelsabkommen beleben den Handel zwischen zwei Staaten, weil Zölle und andere Handelsbeschränkungen abgebaut werden. Nach Studien des Bundes wächst der Handel mit Freihandelspartnern etwa doppelt so schnell wie der Handel mit den übrigen Staaten. Christian Etter, der Botschafter, der am Verhandlungstisch saß, differenziert aber im Fall von Hongkong.
Aufgrund der Tatsache, dass Hongkong schon bisher keine Zölle erhoben hat, erwarten wir im Handelsbereich vielleicht mit einem großen Schub. Man soll aber nicht unterschätzen die Verbesserung der Rechtssicherheit, die wird doch die Handelsbeziehungen intensivieren, und ich gehe davon aus, dass auch die Investitionsbeziehungen stimuliert werden.
OSEC-Direktor Daniel Küng eher hofft, dass das Freihandelsabkommen mit Hongkong nun auch den Weg zu einem Freihandelsabkommen mit China ebnet, das die beiden Staaten derzeit aushandeln.
Ich erwarte mir davon schon einen Signaleffekt, und ein Abkommen mit China wäre für die Schweizer Industrie von mir aus gesehen enorm wichtig, weil es ihr erlauben würde, sich zu positionieren, bevor das Unternehmen zum Beispiel aus dem EU-Raum, die noch kein solches Abkommen haben, tun können.
Küng wünscht sich also, dass die Schweiz noch vor der EU ein Freihandelsabkommen mit China zustande bringt. So bekämen die Schweizer Exporteure einen entscheidenden Vorteil im Grossen Reich. Die Verhandlungen mit China sind allerdings deutlich schwieriger als die mit dem traditionell sehr liberalen Hongkong.
Billy Joel's 52nd Street lief vor 30 Jahren in unzähligen Jugendzimmern. Und dieses awardgekrönte Album kam auch als erste CD überhaupt in den Verkauf. Frisch und glasklar tönte das für damalige Ohren. Entsprechend euphorisch waren auch die Hoffnungen, was die Zukunft der Compact Disc angeht. Digitalredaktor Jürg Tschirren lässt diese Begeisterung von damals über den neuen Musikträger nochmals aufleben.
So klang das damals, 1982, bei Schweizer Radio DRS.
Kompaktdisk, das ist eine ganz neue Schallplatte, wo alle Fachleute sagen, in 20, 30 Jahren werde ich nur noch mit dem Gerät, mit dieser Platte Musik hören.
Der Ausschnitt aus der Konsumentensendung Index 5x12 zeigt, die Erwartungen an die neue Schallplatte waren groß. Kein Wunder. Die CD überzeugte mit glasklarem Sound. Das Knacken und Rauschen der Vinylplatte schmälerte damals vielen Musikfreunden den Hörgenuss. Denn statt analog, als Wellen in den Rillen der Schallplatte, hielt die CD Musikinformationen nun digital fest. In Zahlenform also. Auch die leichte Bedienung des CD-Spielers sorgte im Jahr 1982 für Freude. Zum Beispiel in der Sendung Karussell des Schweizer Fernsehens, wo noch von einem Plattenspieler die Rede war.
Sie können so eine Platte spielen, ne? Der spielt.
Aber jetzt machen wir ein bisschen lauter.
Sie können ihn drehen, Sie können ihn umkehren, den Kopf stellen, vertikal halten, schütteln und so weiter. Das macht dem alles mit.
Gut 1500 Franken kostete so ein CD-Spieler damals. zu viel für die meisten. Auch das Sortiment hielt sich noch in Grenzen. Nur etwa 500 Alben standen 1982 zur Auswahl. Und mit einem Verkaufspreis von über 40 Franken pro CD waren die nicht eben billig. Doch als die Preise sanken, begann der Siegeszug der Silberscheibe. Und schon 1988 gingen in der Schweiz erstmals mehr CDs über den Ladentisch als Langspielplatten. Im Jahr 2000 erreichten die CD-Verkäufe mit fast 20 Millionen Einheiten schließlich ihren Höhepunkt. Von da an ging's bergab. Und die CD war fast so etwas wie ihr eigener Totengräber. Denn digitalisiert konnte man Musik erstmals verlustfrei kopieren oder in ein anderes Format umwandeln, etwa in ein MP3-File. Und, Digitalisierung sei Dank, die einzelnen Musiktitel ließen sich nun leicht per Fernbedienung anwählen, überspringen oder nach Belieben wiederholen. Damit veränderte sich der Umgang mit Musik. Einzelne Stücke wurden wichtig, das Album als Ganzes verlor an Gewicht. Kein Wunder also, werden heute bei Musikdiensten wie iTunes vor allem einzelne Songs gekauft. Lieder, die gar kein festes Trägermedium wie die CD mehr brauchen, sondern einmal heruntergeladen, als Files auf der Festplatte existieren. Oder gleich in der Cloud, in einer sogenannten Datenwolke im Internet. Auf den Servern von Musikdiensten wie etwa Spotify liegen Millionen von Liedern bereit, die der Kunde jederzeit hören kann, ohne sie wirklich besitzen zu müssen. Mit der Compact Disc verabschiedet sich also das letzte Musikmedium, das man noch mit Händen fassen kann. Immerhin als Sammlerstück bleibt uns die Silberscheibe erhalten. 52nd Street, die Billy Joel CD, mit der 1982 alles begann. Diese CD wird im Online-Auktionshaus eBay schon heute für rund 400 Dollar gehandelt.
So ein Beitrag vom Digitalredaktor Jürg Tschirn. Wood County und Las Vegas waren letzte Woche, heute geht's nach Colorado, in unserer Serie zu den Swing States in Amerika. Colorado galt lange als Bastion der Republikaner. In den letzten 40 Jahren gewannen dort nur zweimal Demokraten die Präsidentenwahl, 1992 Bill Clinton und beim letzten Mal 2008 Barack Obama. Aber Colorado wächst und die Anhänger der Demokraten nehmen tendenziell zu. Das sind jüngere Leute, gut ausgebildete und Latinos. In den letzten 12 Jahren hat sich die Latino-Gemeinde fast verdoppelt. Inzwischen hat jede und jeder fünfte in Colorado hispanische Wurzeln. Aber nur jeder zweite von ihnen darf wählen. Und weil es äußerst knapp werden könnte, zählt tatsächlich jede ihrer Stimmen. Max Ackermann.
Im Stadtpark von Pueblo, Colorado, macht Innenminister Ken Salazar tüchtig Werbung für seinen Boss. Präsident Obama bringe die Menschen zusammen, glaube an ein Amerika, das alle Bevölkerungsgruppen mit einschließe. Dies kommt an bei den Zuhörern. Alles Latinos, Leute mit Wurzeln in der lateinamerikanischen Kultur, so wie Ken Salazar selber.
You all know the story of my family. Father and mother raised 8 of us on a ranch without electricity and without telephone.
Er ist ganz in der Nähe von Pueblo aufgewachsen, auf einem Bauernhof ohne Elektrizität und Telefon, eines von 8 Kindern, armer Rancher. Aber alle 8 haben später die Universität besucht und Karriere gemacht. Amerikanische Lebensläufe, so wie jene von Michelle und Barack Obama.
Barack Obama und Michelle Obama have walked in the shoes of every one of you who is here today.
Das Präsidentenpaar könne sich in die Lebensumstände normaler Leute hineindenken. Gerade deshalb sei es so wichtig, Barack Obama wiederzuwählen.
And that at the end of the day, the state of Colorado votes for Barack Obama as a continuing president of the United States of America.
Yeah! Wie immer trägt Ken Salazar enge Jeans und spitze Stiefel, ein Cowboyhemd und einen breitkrempigen Hut. Ungewöhnlich in der Hauptstadt Washington, ganz normal hier in Südcolorado. Heute haben sich die Menschen besonders herausgeputzt. Es ist Fiesta Day an der State Fair, Ehrentag der Latinos an der großen Gewerbeschau von Colorado. Eine Mariachi-Band samt Chor begleitet den Festgottesdienst. 4 Ehrendamen thronen vor einem Bild der Jungfrau von Guadalupe, Messdiener schwenken den Weihrauchkessel und Bischof Fernando Isern predigt in vollem Ornat und perfekt zweisprachig.
To give thanks to God for this beautiful city, for each other for the success, once again, of our state fair. Y ver el honor y el valor.
Pueblo hat etwas mehr als 100.000 Einwohner. Knapp die Hälfte von ihnen sind Latinos. In ganz Colorado machen sie gut 20% der Bevölkerung aus. Viele sind seit Generationen hier, andere erst kürzlich und zum Teil illegal über die US-mexikanische Grenze gekommen. Das kulturelle Erbe, die spanische Sprache, aber auch die Erfahrung von Ausgrenzung und Diskriminierung verbindet sie.
A lot of us still stick together. You know, they still get together, but the family generation, it seems like...
Wir halten ziemlich zusammen, sagt Billy Gallego, ein Schreiner aus Pueblo. Natürlich werden im Laufe der Generationen die Verbindungen etwas lockerer, aber besonders an Festtagen wie heute sind wir uns schon sehr nah. Billy verfolgt mit Frau und Großkindern den Festumzug, zusammen mit Tausenden von anderen Latinos aus Pueblo und Umgebung. Viele von ihnen teilen auch die politische Überzeugung.
We're Democrats.
I'm staying with Obama.
I think maybe if we give him another 4 years, maybe we'll see a little bit more improvement, I hope.
I think he's doing a good job, because I think he's cleaning up a lot of Bush's mess.
Am Fiesta Day einen Republikaner zu finden, erweist sich als ziemlich schwierig. Schließlich aber treffe ich Ed Reyes, 29, ein arbeitsloser Vater von 3 Kindern. Ed weiß eines ganz genau, Obama kriegt auf keinen Fall seine Stimme.
Definitely not Obama. I mean, he's messed this whole country up. I don't think he'll get back in office. I don't want him back in office.
Ed hält sich und seine Familie mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Von den Versprechungen der Politiker hat er die Nase gestrichen voll.
No, I don't believe they're creating jobs. I mean, if they were creating jobs, we'd
have... Wenn die so viele Jobs schaffen würden, wie sie behaupteten, gäbe es hier in Pueblo auch Arbeit für ungelernte Leute wie mich.
Or without, you know, experience.
Gut 8% beträgt die Arbeitslosenrate in Colorado, exakt gleich viel wie im Landesdurchschnitt. Für US-Verhältnisse ist das ungewöhnlich hoch, vor allem wenn man noch die Ausgesteuerten und die Unterbeschäftigten dazu rechnet. Und Latinos sind besonders stark von der Wirtschaftskrise betroffen. Dennoch scheinen sie den Demokraten und Präsident Obama treu zu bleiben, sagt Professor Rob Preuss von der Metropolitan State University in Denver.
About 67% of Latino voters supported Obama in 2008.
2008 habe Obama 67% der Latino-Stimmen in Colorado erhalten und diesmal könnten es laut jüngsten Umfragen sogar noch mehr sein.
Polling suggests we're looking at about 70% support among Latinos for Obama.
7 von 10 Latinos wählen also Demokraten. Diese klare Präferenz könnte das aller Voraussicht nach extrem knappe Rennen in Colorado entscheiden. Vorausgesetzt, die Obama-Sympathisanten gehen auch wirklich an die Urne.
The key is turnout. So the Obama administration seems to be focusing on...
Die Wahlbeteiligung sei der Schlüssel zum Erfolg, sagt Professor Preuss, und die Obama-Kampagne tue alles, um sie möglichst hochzuschrauben.
Hi, how are you folks doing today? So we're out here giving people the opportunity to either register to vote or update any information.
Eva Solorio ist eine von hunderten Freiwilligen, die seit Monaten potenzielle Wählerinnen und Wähler zu registrieren versuchen. Denn wer in den USA wählen will, muss sich zuerst ins Stimmregister eintragen. Wer 2 Jahre nicht mehr gewählt hat, muss das Ganze wiederholen und es muss rechtzeitig geschehen, sonst wird es nichts mit der Stimmabgabe am 6. November.
We just try and get them to go out and actually vote and, you know, convince them that your vote does count, because a lot of Hispanics think that, oh, just because...
Gerade Latinos glaubten oft, ihre Stimme sei eh nicht wichtig, sagt Eva, die für Mi Familia Vota arbeitet, eine Bürgerrechtsorganisation, die vor allem die Latino-Minderheit zu mobilisieren versucht. Wenn sie aber wählten, machten sie ihr Kreuzchen meist bei den Demokraten, was wiederum Tony Sanchez mächtig ärgert. Tony ist Vorstandsmitglied der Colorado Hispanic Republicans. Die haben einen alten Spruch von Ronald Reagan auf ihrer Homepage. Latinos sind Republikaner, sie wissen es nur noch nicht.
That's exactly the statement that we have on our website.
Glaube, Familie, Freiheit, das seien wichtige Werte für die meisten Latinos und für die Republikaner.
Hispanics are generally conservative. We believe in faith, family and freedom. And I think the Republican Party fits a lot of those values.
Tony Sanchez ist deshalb überzeugt, dass seine Partei Boden gut machen könne bei den Hispanics. Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Die Republikaner verlieren ständig an Einfluss in der Latino-Minderheit. Und Präsidentschaftskandidat Mitt Romney hat sich mit seiner betont harten Haltung in Immigrationsfragen besonders viele Sympathien verscherzt. Außerdem, so Professor Preuss, seien Latinos ohnehin viel weniger konservativ, als die Republikaner glaubten.
This notion of a fairly conservative, particularly socially conservative, economically conservative Latino voter may be overstated. Latinos actually look fairly liberal.
In Swing States wie Virginia, North Carolina, Nevada oder eben auch Colorado könnten die Latinos deshalb die Wahlen zugunsten der Demokraten entscheiden. In Pueblo, Colorado, wäre dies mit Sicherheit Grund für eine weitere große Fiesta.
Fiesta Day in Pueblo, Colorado. Max Ackermann war dort und übergibt den Stab in unserer Serie zu den Swing States wieder Beat Zoltermann. Der reist diese Woche dann noch für uns nach Virginia. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Monika Oetli, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.